Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin, die Geigerin Lia Petrova.
Hallo.
Sie sind jetzt frisch aus Paris gekommen.
Genau. Ich bin vor einer Woche nach Berlin gekommen. Ich musste halt diese 5 Tage Quarantäne machen, aber dann hatte ich auch viel Zeit zu üben und so. Und ja, genau, ich freue mich auch hier zu sein, weil hier Leute tragen keine Maske auf die Straße. Und das ist natürlich schön, weil in Paris müssen wir auch auf die Straße, wenn wir einfach spazieren gehen, eine Maske haben. Das finde ich schon anstrengend.
Ja. Wie ist generell die Situation in Paris im Moment?
Ja, da gibt es ja viele Leute, die krank sind. Die Prozente sind viel höher als hier. Und ich glaube, so wie überall eigentlich, sind die Leute langsam so ein bisschen hoffnungslos und oder haben irgendwie weniger Hoffnung. Man muss in Paris um 18 Uhr zu Hause sein und kann nicht mehr danach draußen gehen. Wie gesagt, Masken auf die Straße, die Restaurants haben natürlich zu, Galerien, Museen, Konzertsäle und so weiter gibt es überhaupt keine Kultur. Also ich meine, natürlich gibt es so digitale Konzerte und so weiter, aber live gibt es natürlich überhaupt nicht und man erwartet eigentlich nicht, dass viel wird sich vor dem Sommer ändern. Es ist schon anstrengend.
Mhm. Und wie verbringen Sie jetzt die Zeit? Können Sie Konzerte geben? Irgendwo anders auf der Welt? Oder?
In Spanien gibt es Konzerte, da habe ich auch ein bisschen gespielt. Und in Bulgarien, ich komme aus Bulgarien und ich habe zum Beispiel im Januar da ein Konzert gespielt. Jetzt nächste Woche habe ich noch 2 Konzerte mit Orchester. Insofern, es gibt schon ein paar Sachen und natürlich gibt es sehr vieles, was digital passiert, so Video, Live-Übersendungen und so. Aber es ist natürlich nicht so wie normal und das merkt man. Ich finde das auch schwer, weil es sehr lang ist schon jetzt und man weiß nicht wirklich, wie lange noch das dauern wird. Und das finde ich anstrengend. Also mir würde es lieber auch, wenn uns wird gesagt, es wird noch ein Jahr dauern, das wird schwierig sein, aber dann wird es wieder gehen. Ja? Dann weiß man, okay, ich habe diese Zeit jetzt für mich und so. Aber man hofft immer, okay, ich hoffe nächstes Monat oder im April oder ja im Mai und dann, okay, wieder nicht, doch nicht. Und dieses ständige Enttäuschung finde ich schwierig einfach.
Mhm. Ich habe mal auf Ihre Homepage geguckt und auf die Konzerte, die in den nächsten 3 Monaten geplant waren. Mhm. Das waren ja überwiegend Konzerte in Frankreich. Mhm. Und Sie haben im Moment auch ein französisches Label, Mirare, und wohnen in Paris. Verlagern Sie so Ihr Leben ein bisschen Richtung Frankreich? Sie haben ja vorher in Berlin gewohnt.
Ja, ich habe vor der Pandemie in Berlin gewohnt. Ich studiere auch immer noch in Berlin bei Antje Weithaus.
Immer noch?
Ja, genau. Und ich glaube, es ist ein bisschen so passiert, einfach, dass ich mit einem französischen Agenten angefangen habe zu arbeiten, mit Romain Blondel. Und wahrscheinlich auch ein bisschen deswegen, weil er ist halt super. Und das wird sich auch ab nächstes Jahr, wird natürlich viel sich ändern. Aber ich freue mich, dass in so einem Moment, wenn Fahren so kompliziert ist, ich kann auch einfach in Frankreich, wo ich im Moment wohne, einfach spielen und nicht sehr weit reisen müssen, weil jetzt ist natürlich, das dauert immer so viel, wenn man einfach ein Konzert spielen muss, muss man wenigstens eine Woche hier zum Beispiel in Deutschland verbringen. Mhm. Und ich hoffe, das wird dann ab September oder Oktober ein bisschen anders sein, weil ich habe schon ein paar Konzerte und ich würde mich freuen, einfach kommen zu können, meine Probe zu machen und dann wieder gehen, wenn ich immer noch in Paris wohnen würde, das weiß ich auch nicht.
Mhm. Wie funktioniert denn im Moment das Studium, wenn Sie sagen, Sie studieren noch?
Ja, das ist natürlich auch anderes als normalerweise. Wir machen viel Unterricht mit Zoom. Also ich schicke zum Beispiel zu Antje eine Aufnahme, dann höre sie es zu und dann haben wir so einen Zoom-Unterricht. Wir sprechen viel. Natürlich, es ist nicht so wie ein Live-Unterricht und es ist wie alles. Ja. Es ist nicht das Gleiche, aber man kann schon viel über Musik reden und das also bei mir nach so einem langen Studium ist auch gut, ja, ich brauche nicht unbedingt, dass sie zeigt mir, wie man die Geige spielt. Deswegen einfach über Musik reden ist auch ganz interessant. Und ich komme natürlich manchmal einfach nach Berlin und so, aber wir hatten alle Studenten hatten fast alle ein Semester auf, wegen der ganzen Situation, weil am Anfang konnten wir überhaupt nicht in der Schule üben oder Unterricht haben und so. Und das war wahrscheinlich auch richtig in dem Zeitpunkt. Und wir haben alle diese Zeit gebraucht, um uns zu adaptieren zu dieser ganzen Situation. Aber das fand ich auch gut, dass wir irgendwie nicht Zeit von unserem Studium verloren haben. Wir können dann noch ein Semester studieren. Das finde ich super.
Hm. Wir haben das vorhin völlig vergessen. Was war das eigentlich, was Sie gespielt haben am Anfang?
Ah ja, stimmt. Das war ein bulgarisches Stück, die heißt Die kleine Toccata. Und das wurde von Peter Christoskow geschrieben. Der war ein ganz berühmter bulgarischer Geiger und auch Komponist. Und der hat so wie Paganini und wie ein paar anderen 24 Kapricen für Violinen gespielt. Und das war eine davon.
Ja. Ja, lassen Sie uns doch mal einen Blick in Ihre Biografie werfen. Sie sind 1990 in Sofia geboren und ich habe gelesen, in einer Musikerfamilie. Das heißt, war das von vornherein irgendwie vorgezeichnet oder sogar klar, dass Sie Musikerin werden würden oder sogar Geigerin?
Eigentlich war das genau das Gegenteil, weil meine Eltern, mein Vater war Ingenieur, aber meine Mutter hat Piano studiert. Jetzt macht sie was ganz anderes, aber hat Klavier studiert und irgendwie wollte sie überhaupt nicht, dass ich Musikerin werde. Damals in den 90er war wirklich nicht einfach, Künstler in Bulgarien zu sein. Und ich glaube, sie wollte einfach mein Bestes und hat sich gedacht, dass ich würde nicht so ein cooles Leben als Musikerin in Bulgarien haben. Und dann war sie wirklich dagegen und hat gesagt, nee, ich verstehe, dass es dir gefällt, aber ich finde, das sind keine gute Ideen und so. Dann habe ich mir gedacht, ich muss eine andere Möglichkeit finden. Und dann habe ich meinen Onkel gefragt, ob er mich Geigenunterricht geben kann, weil er konnte ein bisschen Geige spielen, da hat er ein bisschen auch Geige studiert. Und dann habe ich so Geheimnisunterricht mit ihm gemacht für 6 Monate. Und es war schon ganz schnell klar, dass ich irgendwie dafür ein Talent habe. Ich habe mit 6 schon mit Orchester gespielt, mit 7 meine erste Tournee in Frankreich, so eine kleine Tournee als Solistin mit Orchester gemacht. Und ich glaube, die haben auch verstanden, das wird ein Fehler, irgendwie nicht weiterzumachen. Und dann haben sie mich auch unglaublich viel unterstützt, später und wirklich alles Mögliche gemacht, damit ich auch nach Deutschland kommen kann als Kind, weil ich habe mit 11 angefangen als Jungstudentin in Rostock.
Ja, wie kam das denn überhaupt? Wie kommt man denn mit 11 Jahren nach Rostock? Musikzentrum Rostock. Ich meine, die Hochschule ist halt einen guten Ruf, aber ja. von Sofia nach Rostock ist ja doch ein Weg.
Das stimmt, ja. Petro Montiano, mein damaliger Professor, der in Rostock unterrichtet hatte und auch in Hamburg eigentlich, wir haben uns bei meinem Wettbewerb kennengelernt in Bulgarien. Also ich glaube, ich war so 9 oder sowas. Es gab einen Masterkurs für alle Teilnehmer nach dem Preisverleihung und ich habe einfach für ihn gespielt und es hat mich irgendwie begeistert, wie er ist und wie sein Unterricht und so, und er hat mich auch sehr gemocht und hat gesagt, dass er wird sich freuen, wenn ich nach Deutschland zu ihm komme, in seine Klasse. Natürlich, ich habe da nicht gewohnt, weil mit 11 kann man ja nicht alleine wohnen, nirgendwo in der Welt, ja. Meine Eltern waren in Bulgarien und die haben gesagt, wir können jetzt nicht einfach nach Deutschland so umziehen. Das kann ich auch ganz gut verstehen. Und deswegen musste ich jeden Monat reisen, den Flug nehmen, alleine. Und dann hat er mich auf mich am Flughafen gewartet. Und dann habe ich auch bei ihm eigentlich auch übernachtet, bei ihm und seiner Familie in die Hause. Das war so ein bisschen wie meine deutsche Familie am Anfang. Und dann war ich auch später mit der Zeit viel in Rostock, weil da war auch natürlich ganz lustig mit allen Studenten, die viel älter als ich waren und so. Das war sehr anstrengend, natürlich, weil also mit 11, ich konnte überhaupt kein Wort auf Deutsch sagen und fühlt sich ja relativ alleine, glaube ich, in diesen Jahren, wenn man so ohne Eltern ist, aber es war auch, ich glaube, super für mich, weil ich habe so eine neue Kultur entdeckt, eine neue Sprache. Irgendwie das war sehr motivierend für mich, sicher so mit viel älteren Leuten zu sein und auch musikalisch einfach sehr, sehr inspirierend.
Und dann sind Sie mit 20 Jahren nach Brüssel gegangen, um zu studieren bei Augustin Dumay. Das ist ja auch ein toller Geiger, der hier in Deutschland total unterschätzt wird und auch ganz selten hier nur auftritt. Wie sind Sie denn an ihn gekommen oder warum sind Sie da hingegangen?
Ja, ich habe einfach eine Aufnahme von ihm gehört. Das war ein Zeitpunkt meines Lebens. Ich dachte, ich würde nach New York für ein paar Jahre um mein Studium da weiterzumachen. Aber ich musste ein Jahr warten, wegen dieser ganzen Englisch-Tests und so. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn mit ein Jahr? Ja, man kann nicht wirklich ein Studium für ein Jahr machen. Es ist wenn, mindestens zwei immer. Und dann habe ich gesehen, dass es in Brüssel gibt dieses Chapelle Musicale. Es ist so eine ganz besondere Schule. Es ist so ein bisschen wie Kronberg hier in Deutschland. Und man kann einfach ein Jahr da machen, so ein paar Meisterkurse und dann weg. Und ich habe dann eine Aufnahme von Augustin gehört mit Franck-Sonate und Zigan und so, wirklich sein Repertoire. Und ich fand das, ich war begeistert, ich fand das so cool und einfach, er spielt so gut, hat mich wirklich beeindruckend und auch seinen Klang und so. Und dachte, super, dann mache ich das. Ich bin dann hingegangen und bin doch bei Jahr geblieben und überhaupt nicht nach New York gefahren, weil ich dachte mir, dass, es war gut für mich. Es war schon sehr interessant. Also er ist nicht so ein typischer Lehrer, der dich als Schülerin aufbaut und so, aber der ist sehr inspirierend und war schon sehr interessant, besonders französische Musik mit ihm zu machen.
Mhm. Er ist ja auch so einer der letzten Repräsentanten dieser französischen Schule, als Grümiot-Schüler ja, und genau. Enkelschüler von MSU.
War auch sein Studenten.
Ja. Ja. Ist das wichtig, auch heute noch für Geiger, diese Traditionslinie?
Also ich finde, dass von allen Traditionen kann man was nehmen. Und insofern es ist es schon sicher, dass Augustin, Grümiot und so weiter, das war unglaublich. Also Grümiot war ein unglaublicher Geiger und er auch sehr berühmt für bestimmte Sachen. Ich glaube, wenig Leute können bestimmte Sachen so wie er spielen. Und zum Beispiel die ganze Tradition mit Isaïe und so, Augustin kann das so gut. Debussy-Sonate, Franck-Sonate. Und man kann wirklich viel davon lernen über Phrasierung Bogens und über Klang auch. Und diese typisch französische Klang. Ich finde das sehr inspirierend. Und ich habe viel, nicht nur über französische Musik, aber besonderes Franck und so. Das war wirklich wow.
Ja. Und warum sind Sie dann?
Das ist auch sehr interessant.
Und warum sind Sie dann nach Berlin gekommen, zu Antje Weithaas?
Ja, weil ich habe erstmal Deutschland wirklich sehr vermisst. Ich fühle mich sehr gut hier und ich wollte irgendwann mal in Berlin wohnen. Und auch, weil ich viele Studenten von Antje gehört habe, so bei verschiedenen Wettbewerben oder Konzerten, was weiß ich. Und ich war irgendwie begeistert. Ich dachte mir, dass alle spielen so unterschiedlich, aber auch sehr ehrlich irgendwie. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe schon gedacht, dass ein guter Lehrer ist jemand, der irgendwie das Beste aus seinen Studenten rausholt und nicht genau die gleiche Methode für jeden hat. Und ich habe mir gedacht, dass, also es fühlt sich so an, als alle irgendwie unterschiedlich sind. Und sie hat schon super Leute, immer hat er immer eigentlich super Leute bei ihr. Und dann habe ich einfach die Prüfung gemacht und das war das Beste, was ich gemacht habe, glaube ich, weil sie hat mir wirklich unglaublich viel gegeben.
Können Sie das sagen, was das so ist? Also ich habe tatsächlich wirklich das Gefühl, jetzt in den letzten Jahren, es sind so viele junge Geiger, wo auf der Biografie steht, Sie haben bei Antje Weithaas studiert. Ja. Das ist ganz erstaunlich. Was macht sie anders? Oder was?
Ja, ich glaube, sie ist sehr, also erstmal, sie ist eine unglaubliche Musikerin und sie kennt und hat wirklich eine Sensibilität für Musik, die ja ganz, ganz Besonderes ist. Das ist natürlich eine Sache und es ist auch sehr inspirierend, mit ihr über Technik zu reden und über Geigenspiel und wie hält man die Geige und wie spielt man mit diesem Bogen. Und es ist alles sehr interessant, aber was für mich wirklich ganz Besonderes ist, ist ihre Art, irgendwie Leute zu verstehen, zu spüren, was die brauchen und wirklich mit jedem anderes zu sein, im Sinne von was geben, was die Studenten eigentlich brauchen. Geigenspieler, nicht nur Geigenspieler, Musik ist viel über Emotionen auch. Und ich habe mit ihr sehr viel darüber gesprochen. Wer bin ich? Was will ich eigentlich? Warum spiele ich die Geige? Was will ich aussagen mit meiner Musik? Und mache ich das wirklich, was ich will? Mhm. Und so weiter. Wirklich wichtige Fragen. Und ich glaube, dass wenige Lehrer können sich sowas leisten, ja, über sowas zu sprechen, weil es ist nicht einfach, wirklich das zu verstehen erstmal und mit Leuten darüber zu reden. Es ist eigentlich kompliziert, auch für die Studenten, irgendwie sich öffnen und mit 25 schon solche Fragen sich zu stellen. Ja. Aber ich glaube, sie ist wirklich, auch für sie ist sehr wichtig, ehrlich zu sein. Sie sagt immer, dass wir müssen unsere Individualität irgendwie entwickeln und nicht einfach wie allen spielen. Und das finde ich so toll, weil wir haben schon alles. Ja? Sie haben so viele CDs hier und man denkt, alles würde schon 100-mal oder tausende Mal aufgenommen, fast alles. Ja, natürlich gibt es schon zeitgenössische Musik, die ist interessant und dann muss man noch viel spielen, aber alles existiert, fast alles. Und wer braucht noch eine Aufnahme oder noch ein Konzert mit das gleiche Stück, wieder mal Brahms-Konzert oder Beethoven? Oder
was ist denn Ihre Antwort darauf?
Ja, das erstmal, diese Musik ist natürlich ganz genial und die hat so lange durch die Zeit irgendwie weitergelebt, wenn man das so sagen kann. Das heißt, es ist schon genial und wir brauchen das irgendwie. Wir brauchen für unsere Geistes, unsere Seele diese Musik. Und auch, ich glaube, dass wenn ich wirklich ehrlich zum Beispiel Beethoven-Konzert spiele oder Bach oder egal sowas, ja, oder Brahms oder Berg, wenn ich wirklich ehrlich bin und mit meinem Herz spiele, dann kann es nicht sein wie jemand anderen. Das kann nicht sein, weil ich bin ja einzigartig, so wie jeder. Ja. Und ich glaube, dass deswegen lohnt sich. Und wenn man fühlt, man hat was zu sagen, deswegen würde ich auch nicht irgendwas aufnehmen. Ich glaube, es ist auch wichtig, wirklich sich mit Musik zu beschäftigen, die so am Herzen liegt und die auch irgendwie, man fühlt, man hat irgendwas Besonderes damit zu sagen. Wissen Sie, was ich meine, oder?
Ja? Ja, verstehe ich. Ja, Sie haben auch eine ganze Menge Wettbewerbe gemacht und auch einige Preise gewonnen. Ich habe gesehen, mit 8 Jahren haben Sie schon den ersten Wettbewerb oder zumindest einen der ersten Wettbewerbe da in Tschechien gemacht. Dann diesen Tibor-Wager-Wettbewerb in der Schweiz und den Louis-Spohr-Wettbewerb. Und dann natürlich den großen Durchbruch, das war ja dann der Carl-Nielsen-Wettbewerb 2016 in Dänemark. War das gut für Sie oder ist das generell wichtig? Würden Sie das empfehlen, Wettbewerbe zu machen?
Damals dachte ich, dass es sehr gut für mich ist und es war auch gut im Sinne von üben. Man verbreitet sich viel für sowas. Es gibt ein riesen Repertoire. Zum Beispiel Nielsen gab es 5 Runden in 6 Tagen. Dann musste man wirklich unglaublich viele Programme spielen. Auch letzte 3 Tage einfach 3 Konzerte hintereinander spielen. Und im Leben passiert das eigentlich fast nie, weil man hat Proben dazwischen. Und ich habe so Mozart für das Konzert, Tschaikowski und Nielsen wirklich jeden Abend gespielt und es ist schon gut und das tut gut, irgendwie man fühlt sich in Form und hat viel geübt. Ich weiß nicht, ob so viele Wettbewerbe wirklich nötig sind, auch als Kind, wenn ich jetzt einen Schüler habe oder meine Tochter zum Beispiel einen Tag oder so, weiß ich nicht, die Geige spielt, dann würde ich wahrscheinlich nicht so viel empfehlen, so viele Wettbewerbe zu machen. Sowieso heute, also früher, vor 20 oder 40 oder 60 Jahren war das so, dass Wettbewerbe waren wahrscheinlich fast die einzigste Möglichkeit, sich zu zeigen und irgendwie zu sagen, na hallo, ich spiele super und ich bin da, ich habe was gewonnen und plötzlich hören wir die Namen. Aber jetzt ist es ja überhaupt nicht so. Jetzt gibt es so viele Möglichkeiten, irgendwie sich sichtbar zu machen. Und ich glaube auch deswegen, jetzt, das ist sehr schwer, über sowas zu reden, aber ich finde generell gewinnen heute erste Preise. Also erstmal gibt es viel mehr Wettbewerbe und viel mehr erste Preise. Mhm. Und wenn wir ein bisschen in die Geschichte so gucken, früher waren das immer so unglaubliche Geiger, die erste Preise gemacht haben. Wir hatten so die ganz große und dann Krämer auch und Wengerow und Repin und ja, kann man nicht sagen. Ja. Und ich glaube, heute ist ein bisschen anderes auch. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen diesem ganzen System, wie das funktioniert, wegen der Jury und immer die Leute, die Lehrer sind und die im Jury sitzen und die hoffen, dass Studenten würden gewinnen, ihre Studenten. Oder ich weiß es nicht, warum das so ist. Aber man kann schon spüren, dass die Intensität, musikalische Intensität hat sich irgendwie ein bisschen verändert, finde ich, wenn wir jetzt über Gewinner sprechen. Mhm. Und natürlich gibt es viele Ausnahmen, natürlich gibt es ganz tolle Geiger, die gewinnen. Mhm. Und das wird immer so sein. Aber ich finde das irgendwie, weil es so viele Wettbewerbe gibt, eine Ausnahme eher. Ich glaube, für eine Geiger irgendwie eine Karriere wegen einem Wettbewerb zu machen, muss das ein ganz großer sein. Oder muss man einfach viel, viel, viel dran arbeiten nach dem Wettbewerb, nach dem ersten Preis. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich so viel Stress annehmen muss. Mhm.
Im Internet ist das ja doch zu sehen, auf YouTube habe ich gesehen, da ist das ganze Nielsen-Konzert, das Sie da spielen, im Finale zu sehen. Können Sie das eigentlich genießen? Sind Sie so ein Bühnenmensch oder haben Sie noch gute Erinnerungen?
Auf die Bühne zu spielen,
meine ich? Ja, und auch da in so einem Wettbewerb zu spielen.
Ah, ja, verstehe. Ich muss sagen, ich habe Nielsen-Konzert in ganz kurzer Zeit gelernt, so wirklich drei, vier Monate. Und jeder Geiger, der Nielsen gespielt hat, weiß auch, wie schwer das ist. Und schwer, also technisch, aber auch harmonisch ist das ganz ungewöhnlich. Auch für auswendig spielen ist das gar nicht einfach. Und es kann sein, dass ich beim Nielsen schon ein bisschen Stress hatte. Weil ich glaube, ich habe es auch nie davor mit Orchester gespielt. Und wir hatten so ein ganz eine Probe, ja, ganz nicht kurz, aber so einfach einmal durchgespielt. Weil es ist immer so am Wettbewerb, ja, man kann nicht wirklich zwei, dreimal proben und lange über Musik reden und Interpretation. Und ich glaube, ich war schon beim Nielsen. Ich war ein bisschen nervös. Das stimmt schon. Ich habe auch Tschaikowski gespielt, glaube ich, denn nach davor. Also Nielsen war auch das letzte Konzert. Ja, das war wirklich 6 Tage, 5-mal eine Runde und ganz intensiv. Ich glaube, ich war auch bestimmt ein bisschen müde. Also ich war mit mir eigentlich relativ zufrieden, aber ich glaube, dass der Tag davor zum Beispiel mit Tschaikowski hatte ich viel mehr Spaß, weil ich das Konzert kenne und habe mich auch gefreut, einfach eine Finale zu spielen. Und das spürt man natürlich. Mhm. Aber Nielsen ist auch nicht so ein lustiges Musik. Also es ist schon ganz Besonderes von Farben und so. Ist wie ein bisschen wie Dänemark. Ja? Insofern, ich habe es genossen bestimmt, aber dass ich nicht so haha, ganz lustig war, ist auch nicht schlimm, finde ich.
Aber generell, normalerweise fühlen Sie sich auf der Bühne sehr wohl?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich muss sagen, dass ich liebe, auf die Bühne zu sein. Und wohl, ja, ich nehme das sehr ernst. Ja, ich habe viel Respekt für was ich mache und ich genieße immer unglaublich viel, auf die Bühne zu sein. Ich bin auch sehr oft nervös und ich halte das für eine sehr positive Sache. Ich hoffe, ich würde nie irgendwie einfach ganz normal so auf die Bühne gehen und denken, dass es noch ein Konzert ist. Ja? Ich finde das ganz schön. Das ist eben keine Angst, das ist ein sehr positives Gefühl. Und ich mag es eigentlich, weil ich will auf die Bühne gehen. Ja, es ist nicht, dass ich habe irgendwie Angst. Doch, ich will sehr und ich hoffe, das wird jetzt bald. Mhm. Aber ich glaube, diese Emotionen gibt schon viel Adrenalin. Es ist schon ein bisschen süchtig. Mhm.
Aber dieser schönste Moment an so einem Konzertabend, ist das tatsächlich auf der Bühne oder ist es dann hinterher, wenn Sie es geschafft haben und wissen, es war toll?
Auf der Bühne. Also natürlich, es kann auch sein, dass es ein schlechtes Konzert gibt und dann man irgendwie einen schlechten Tag hat und dann fühlt man sich überhaupt nicht so gut und nicht so wohl. Und das ist natürlich jedem, also mir ist das passiert, ich glaube jedem, aber normalerweise schon auf die Bühne. Also es kann mir passieren zum Beispiel, dass ich habe vor ein Jahr, nee, vor 2 Jahren jetzt, ein Tournee in Japan gemacht und dann musste ich 20 Mal Campanella von Paganini spielen, auch andere Stücke. Aber zum Beispiel diese Campanella von Paganini, nach dem zweiten Konzert hatte ich irgendwie genug von dem Stück und ich, weiß ich nicht, er hat mich irgendwie gar nicht inspiriert und das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Also insofern, natürlich, wenn man das Stück zum Beispiel nicht liebt oder irgendwie sich unwohl fühlt heute, das kann passieren, aber generell immer auf die Bühne.
Hm. Sie haben auch einen Wettbewerb gewonnen oder einen Preis gewonnen bei der Deutschen Stiftung Musikleben und haben dann eine Geige bekommen, eine alte italienische Geige aus Venedig, für 3 Jahre. Wie wichtig ist sowas, dass man solch ein Instrument mal bekommt? Und wie traurig ist es, das dann wieder abzugeben?
Das ist unglaublich wichtig, glaube ich, weil das ist ja unsere Stimme. Ja. Als Geiger ist die Geige halt unsere Stimme. Mhm. Und das ist natürlich ganz schwierig immer, weil wirklich ganz gute Geigen zu kaufen ist heute sehr schwer, weil die so unglaublich teuer sind und werden immer teurer. Aber ich hatte damit viel Glück. Ich habe dann einen Tononi von der Stiftung bekommen und konnte drauf so für eigentlich, ich weiß jetzt nicht genau wie viele Jahre, aber so 5 oder 6 Jahre spielen. Und das war für mich ganz toll, weil davor habe ich einen, ich glaube, ganz so gute für einen Schüler Geige, aber war wirklich was total anderes. Ja. Der Unterschied war für mich einfach Hammer. Ich habe auch ein bisschen Zeit gebraucht, so wie immer, sich daran zu gewöhnen, auf die Geige zu spielen. Das ist ja wie eine andere Persönlichkeit, finde ich immer. Und jede Geige spielt man ein bisschen anderes. Ja, weil natürlich man immer nur Guadagnini spielt oder immer nur Stradivarius, kann man schon ein bisschen kennen. Aber trotzdem, jede Geige ist anders und deswegen leben wir alle so. Mhm. Und die Tononi war meine erste so schöne Geige. Und dann hatte ich, wie gesagt, viel Glück. Ich habe dann einen Goffrilla gespielt für 3 oder 4 Jahre. Dann wieder gewechselt für einen Guadagnini für 2 Jahre. Und dann musste ich wieder wechseln. Und jetzt spiele ich eine Carlo Bergonzi aus dem 1735. Die wird in Cremona. Ich weiß nicht, ob Sie Bergonzi kennen, weil normalerweise Bergonzi kennen nicht viele. Er hat nur 50 Geigen gebaut, eigentlich 50 Streichinstrumente gebaut. Und deswegen kennt man nicht so gut, weil zum Beispiel Stradivarius hat 1000 gebaut. Ja, das ist halt. Aber der ist ganz sicher in die Top 3 von den Geigebauern. Hat auch in Cremona gebaut und war wie ein Schüler von Stradivarius, hat auch sein Atelier, nachdem Stradivarius gestorben ist, hat sein Atelier übernommen und hat bestimmt mit dieses Holz auch, was Stradivarius hatte, gearbeitet und so. Es ist auch eigentlich sehr ähnlich. Und die Geige hat auch einen super Namen, also ich mag es. Es ist Helios, wie in griechischer Mythologie des Sonnengott. Genau. Und ich finde, das passt zu der Geige ganz gut, weil es hat so einen sonnigen Klang, die mir ist unglaublich, es gefällt mir einfach. Und ich muss sagen, nach dem Guadagnini war es schon ein bisschen anstrengend, sich daran zu gewöhnen. Ich habe die Geige probiert und ich wusste gleich, ich habe das in der Philharmonie in Paris, also ein super Saal, auch ganz groß und so. Und ich wusste gleich, dass es ein unglaubliches Instrument ist. Aber am Anfang konnte ich es nicht wirklich spielen. Ich habe wirklich monatelang gebraucht, um zu lernen, wie spiele ich diese Geige. Also ich rede jetzt über Klang natürlich. Ich glaube, jetzt ist fast 2 Jahre. Jetzt fühle ich mich wohl.
Damit. Aber warum spielen Sie die dann, wenn Sie gemerkt haben, ganz am Anfang, dass es schwierig war? Warum haben Sie nicht ganz schnell gesagt, das ist nicht das Richtige für mich? Ich brauche eine andere Geige.
Ja, das ist halt die Sache. Ich habe wirklich gespürt, das ist wo, wenn man verliebt ist, ist es ein bisschen so, ja? Man ist verliebt und man denkt, wow, das ist so toll und das wird einfach super sein. Und dann fängt man an, eigentlich zu merken, man muss einfach viel arbeiten. Es wird nicht so von sich allein alles super. Und ich glaube, mit einer Geige ist es natürlich nicht genauso, aber ein bisschen ähnlich. Ich habe gerade gemerkt, einfach, dass die Geige unglaublich viel Potenzial hat. Und der Klang hat mich sehr, also ich habe es einfach sehr gemocht und ich habe gespürt, dass ich glaube, es ist auch sehr intuitiv. Ich habe einfach gespürt, es ist ein tolles Instrument und es wird mir gut passen. Aber dann musste ich einfach lernen. Das erste Konzert, ich weiß nicht, wo war das, Aber irgendjemand im Publikum hat mich schon gekannt und ist gekommen und hat gefragt, warum hast du die Geige gewechselt eigentlich? Deine Geige davor war so viel besser. Und ich war so traurig. Ich dachte, ich weiß doch, dass diese Geige kann besser klingen. So. Und jetzt, wenn ich spiele, kann man überhaupt nicht vergleichen mit alles, was ich davor... Also ich, für mich, ja, das ist natürlich ganz persönlich. Ich habe immer in den letzten 15 Jahren ganz gute Instrumente gespielt. Deswegen ich habe einfach Glück damit, das ist schon klar. Mhm. Aber es wird auch mein Traum, irgendwie meine einzige Geige irgendwann zu haben. Mhm.
Aber ist das nicht eine blöde Sache, wenn Sie wissen, Sie müssen diese Geige irgendwann wieder abgeben und sich dann wieder an die nächste gewöhnen?
Das ist schwer. Mhm.
Das finde ich schwer. Ein komisches System eigentlich. Ne?
Ja, das ist ganz schwer, aber deswegen ist unser Traum von allen, unsere Geige zu haben und wirklich unabhängig davon zu sein. Aber man muss es wahrscheinlich einfach akzeptieren. Mhm. Und es gibt viele schöne Instrumente. Und natürlich am Ende ist wichtig, was ich sagen will und was in mich drin ist. Und gut, ich kann bestimmt mich auf eine andere Geige gewöhnen. Und man muss einfach mitmachen. Es ist so.
Mhm. Nochmal zurück zu dem Nielsen-Wettbewerb. Mhm. Hat sich da für Sie wirklich das Leben geändert?
Schon ein bisschen, ja. Schon ein bisschen. Ich glaube, Leute, die dich irgendwie, erstmal Leute, die dich kennen schon und wissen, dass du irgendwie gut die Geige spielen kannst und so eine gute Musikerin bist, nachdem du einen Wettbewerb gewonnen hast, plötzlich haben die so Lust, dich einzuladen, ja. Mhm. Und du bist genauso oder fast, ja. Du spielst nicht viel besser oder anderes als vor dem Wettbewerb, der eine Woche gedauert hat. Aber irgendwie trauen sich Leute mehr, dich einzuladen. Und ich hatte auch die Möglichkeit, eine CD aufzunehmen. Mhm. Meine erste CD mit Orchester war das, mit Nielsen und Prokofiev, erstes Konzert. Das war auch eine super Erfahrung für mich. Und habe auch schon mehrere Konzerte mit Nikolai Schepp-Snyder gespielt, weil er ist auch Dirigenten ist, so wie Sie wissen natürlich.
Mhm. Und, ich habe eine tolle Einspielung von ihm, von Nielsen, hier im Regal.
Ja, finde ich auch ganz toll. Und ich habe auch mit ihm Konzerte gespielt und das war auch super, weil er ist einfach ein sehr interessanter Musiker und auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Es ist wirklich intelligent und es ist inspirierend, mit ihm zu arbeiten. Und also es hat schon was beigebracht und ich hatte es gut, irgendwie war eine gute Erfahrung für mich.
Mhm. Und wenn dann so die Orchesternamen prominenter werden und die Dirigentennamen werden ja auch immer größer, immer besser, macht das Musizieren dann auch mehr Spaß? Also ist das wirklich auch ein Qualitätszuwachs oder ist es einfach nur so, dass die Städte größer werden, die Säle werden größer, das Publikum wird größer? Oder also, merken Sie auch, dass das Musizieren irgendwie interessanter wird, spannender wird?
Also ich glaube, dass in ganz kleine Städte gibt es super Orchester und manchmal in große Städte nicht so, ja. Aber natürlich die Idee, glaube ich, von meine Idee von Karriere, Karriere, ist irgendwie immer auf ein besserem Niveau Musik machen zu können. Und natürlich, ich habe zum Beispiel heute nicht mit dem Berliner Philharmonie gespielt und mit, was weiß ich, Konzertgebäudeorchester. Und ich bin mir schon sicher, dass mit so einem Orchester zu spielen, muss wirklich wow sein. Ja? Ich liebe dieses Orchester, ich liebe den Klang und ich finde, das muss einfach so inspirierend sein. Jeder, der da sitzt, ist ein toller Musiker. Ja? Und ich finde das schon unglaublich. Mhm. Insofern, ja, mit der Zeit, aber wie gesagt, ich habe noch diese Erfahrung nicht gemacht und was ich merke natürlich, dass ich treffe viele Leute, ja, die Orchester würden wahrscheinlich langsam so besser oder ein bisschen prestiger irgendwie, aber es gibt einfach sehr Musiker, so wie mit Leuten, mit dem man gut passt und sich gut versteht und irgendwie in dieselbe Sprache spricht und andere, die auch sehr berühmt sind oder irgendwie haben was ganz Interessantes zu sagen, aber es funktioniert einfach nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwas mit Karriere zu tun hat.
Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, und dann haben Sie die erste Orchester-CD aufgenommen. Nielsen war ja wahrscheinlich Teil des Deals irgendwie, ne, weil Sie den Nielsen-Wettbewerb gewonnen haben. Warum dann Prokofjew das erste?
Ja, ich habe irgendwie, erstmal liebe ich das Konzert, aber das ist nur ein Grund. Ich habe auch, ich fand irgendwie ganz Besonderes, dass beide Konzerte sind fast in gleicher Zeit geschrieben und die sind so unterschiedlich, ja, Nielsen und Prokofjew, die haben, ich weiß jetzt, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube so 9 Jahre oder sowas, und das ist wirklich der gleiche Zeitpunkt. Mhm. Und ich finde, das es begeistert mich einfach, wie unterschiedlich das Leben auch in Russland und in Dänemark war. Das, man denkt einfach verschiedene Planeten. Ja? Mhm. Und ja, ich habe darüber ein bisschen gedacht. Die haben auch beides irgendwas so ganz Märchenhaftes, finde ich.
Etwas ganz was?
Wie ein Märchen? Märchen? Mhm. Ja, Märchenhaft? Mhm. Sagt man das nicht?
Ja, doch, Märchenhaft. Ich hätte das noch nicht verstanden.
Märchenhaftes, genau. Märchenhaft. Ja, vielen Dank. Und hat mich irgendwie inspiriert.
Was die beide verbindet oder was so ungewöhnlich ist, wenn man es vergleicht mit diesem Standard in großen romantischen Violinkonzerten, sie haben einen ganz anderen Anfang. Nicht? Der Nielsen mit diesem einen Tutti-Schlag und dann ist ja fast wie eine Kadenz, die Solo-Geige. Und beim Prokofjew ist das ja auch. Das, es beginnt erst mit einem langsamen Satz und dann sofort mit der Melodie, sofort übernimmt die Geige das Kommando. Sonst bei diesen großen Konzerten, die man kennt, beginnt erstmal das Orchester. Ja. Und Sie stehen als Solistin vorne und warten erstmal 2-3 Minuten. Ja, wie ist das? Was ist Ihnen lieber? Sofort loszulegen oder erstmal in dem Klang zu baden und so langsam reinzukommen?
Ja, so. Ich kann nicht sagen, dass ich eine mir lieber ist. Zum Beispiel mit Beethoven-Konzert ist immer so Besonderes, weil von einer Seite hat man diese unglaubliche Tutti, das ist eigentlich Beethovens wie eine Sinfonie, ja, mit so obligator Violinstimme. Und es gibt dieses riesen Tutti, was einfach so herrlich und inspirierend ist. Man fängt an und vergisst fast, dass man spielen muss eigentlich.
Ist immer noch nie passiert, oder?
Oder nee, ist ja schon mal passiert? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber man will eigentlich gerne sich auch ein bisschen einspielen können, weil es fängt mit Oktaven und dann ist es schon, und man hört alles wirklich gut. Es ist so transparent irgendwie. Aber man gewöhnt sich dran. Ich glaube, nach dem 10. Beethoven-Konzert, dann ist einfach so viel auch im Kopf. Man weiß, okay, ich würde anfangen und ich würde ein bisschen kalt sein. Es ist einfach so. Aber ich mag auch, es ist mir einmal passiert mit Mendelssohn-Konzert, der auch so ganz schnell am Anfang, also es gibt keinen Tutti, es gibt halt einen Takt oder sowas. Und es ist mir schon einmal passiert, dass in Brüssel habe ich in Boussard gespielt und eine Dirigentin von, ich weiß nicht jetzt mehr, wer das war, aber er hat irgendwie angefangen und ich war gar nicht bereit. Ich dachte, ich wollte noch stehen und so. Und er wollte wahrscheinlich so schnell wie möglich spielen. Und dann hat er einfach angefangen. Ich weiß noch, ich habe es geschafft. Und man merkt ja nicht, es ist nicht so schlimm, weil es gibt also man kann auch einen Takt einfach länger spielen. Aber ich habe es geschafft, irgendwie anzufangen. Aber ich weiß, die erste Seite war ich schon ein bisschen, wow. War schon ein bisschen stressig.
Dann die zweite CD, die Sie aufgenommen haben, das war ja mit Klavier, dann 2 Beethoven-Sonaten plus 2 Raritäten von Barber und Britten. Mhm. Und jetzt die neue CD, die gerade erschienen ist oder jetzt noch erscheint, ich weiß gar nicht, zumindest in Deutschland jetzt dieser Tage erscheint. Das ist auch wieder ein sozusagen Standard, das Beethoven-Konzert und eine Rarität, Mozart. Wobei man nicht genau weiß, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, ist es tatsächlich Mozart oder nicht. Mhm. Ist das so ein Schema, das sich da öffnet, dass Sie ein bekanntes Werk oder 2 bekannte Werke mit was Unbekanntem kombinieren?
Und haben Sie gefunden, dass beim Prokofjew und Nielsen, dass Nielsen ein bisschen unbekannter ist?
Ja, das würde ich jetzt ausnehmen vielleicht.
Okay, okay. Also mit Beethoven und Britten und Barber, also ich wollte Britten aufnehmen. Das wollte ich einfach machen, weil ich fand dieses Stück super. Und ich war auch in einem Zeitpunkt in meines Lebens, wo ich habe auch irgendwie extra gesucht, Stücke, die würden in so komplizierte Zeiten für die Komponisten geschrieben. Und dann den Barber, irgendwie kommt er so zufällig, weil ich habe gelesen, dass so seine Biografie und was ist ihm passiert und das war für ihn schwer. Und habe ich geguckt einfach, hat er irgendwas für Geige geschrieben? Und dann habe ich diese Sonate, diesen Satz eigentlich entdeckt und gedacht, warum spielt der das keine? Ich konnte überhaupt nicht mal die Noten finden, ja. Und habe nur eine kleine Aufnahme so irgendwo auf einen was ich irgendwo im Internet gehört und ich fand das einfach toll, aber kannte gar nicht. Und deswegen wollte ich es machen, weil ich dachte mir, man muss das hören. Und ich glaube genauso mit Mozart, aber ich habe nicht extra gesucht, irgendwas, was nicht berühmt ist. Ja? Das, mit dem Mozart ist das, war das so, also mit Beethoven, Mozart, meine letzte CD, ich wollte Beethoven am Anfang aufnehmen. Eigentlich hatte ich ganz verschiedene Pläne, sollte normalerweise russische Musik aufnehmen. Und dann hat die ganze Pandemie angefangen und ich dachte mir, okay, womit will ich mich wirklich beschäftigen jetzt? Ich werde viel Zeit haben. Ich wusste nicht, dass es so lange dauern wird natürlich, aber ich dachte mir so ein paar Monate und gleich so 6 Monate vor der Aufnahme war das, weil ich habe im September aufgenommen. Und ich dachte mir, das ist einfach perfekt. Was will ich denn wirklich aufnehmen? Womit will ich mich in so einer Zeit beschäftigen? Und dann kam die Idee, Beethoven zu machen, was ich auch sehr viel gespielt habe. Ich habe mich auch einfach mit, nicht nur mit seinem Violinkonzert, aber auch mit seinem Kammermusikrepertoire viel beschäftigt, als ich ein Festival in Frankreich organisiert habe letztes Jahr. Das war so ein Beethoven-Fest, Parisien hieß das. Und viel Beethoven gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das. Auch wenn viele sagen, dass es zu früh ist, man muss Beethoven mit 50, mit 60 machen, so wenn man so reif ist und so. Aber ich dachte mir, ich habe jetzt viel Zeit und ich liebe das Stück. Es ist einfach mein Lieblingsrepertoire auch so. Und ich will es machen und ich werde es auch machen. Und dann, was kann man mit Beethoven nehmen? Ja? Weil Beethoven ist schon so ein Riesenstück und so ein, ist eine Symphonie und es gibt einfach alles drin. Ja? Man hat so ein Gefühl, man hat alles gesagt. Und ich dachte mir, nur Beethoven ist auch komisch, ganz kurz. Oder soll ich eine kleine Sonate damit machen? Aber eigentlich wollte ich schon, als ich das Orchester hatte, was mit das Orchester machen. Und dann hatte ich mir, warum nicht ein Mozart-Konzert? Aber denn ich habe irgendwie 3, 4 und 5 gespielt und 3 und 4 zu viel gespielt. Und 5 irgendwie war okay, warum nicht? Aber und dann habe ich mir gedacht, dieses 7. Konzert habe ich als Kind gespielt und das war schon sehr lange her und dachte mir, ich lese es einfach einmal. Und dann habe ich es vorgespielt zu Hause und gemerkt, dass ich das Stück liebe und es gibt wirklich Stellen, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, aber es gibt Stellen so im ersten Satz und in jedem Satz eigentlich. Der erste Satz ist sehr ähnlich mit dem zweiten, mit dem Konzert. Aber auch im zweiten und dritten Satz gibt es so einfach geniale Stellen. Man denkt, wenn das keine Mozart war, dann haben wir einfach einen Genie verpasst und nicht gemerkt. Ja? Und ich finde es auch ganz typisch Mozart, also diese Opera die ganze Zeit. Ja? Man hat dieses Opera-Gefühl. Und ich habe mir gedacht, warum nimmt das keine auf mehr? Seit 20 Jahren jetzt, also früher haben fast alle eine Aufnahme gemacht, was heißt, war viele, Grumio, Oistrach, Abado hat eine Aufnahme mit David Garrett, als er ganz jung noch war und viel Klasse gespielt hat. Auch Kantorow hat es aufgenommen.
Der jetzt viele, der Dirigent war,
ja, Aufnahme. Genau, genau, deswegen auch. Aber in den letzten 20 Jahren spielt das keiner und will auch keiner das aufnehmen. Und ich dachte mir, okay, wir können lange darüber diskutieren, wer das, hat es wirklich Mozart geschrieben oder hat er einen Teil davon geschrieben oder hat er jemanden bearbeitet? Und es gibt viele Ja und Neins dafür aber, oder und dagegen dann. Aber die Hauptsache ist, dass es eine schöne Musik ist und ich will das spielen. Und ich glaube, die Leute können das hören. Es ist auch nicht sehr schwer. Es ist so ein typisches so D-Dur-Mozart-Konzert, ganz glücklich, mit einer tollen Energie und ist auch sehr lichtvoll, würde ich sagen. Und hat so wie den Beethoven eine sehr hoffnungsvolle Energie, finde ich. Ganz anderes natürlich, eine ganz andere Art, aber einfach sehr positiv. Ich finde dieses Wort immer komisch für Musik, positive Musik, aber es hat sowas. Ja? Ich habe zum Beispiel in November, als es keine Konzerte mehr gab und ich war viel zu Hause einfach und habe mir gedacht, was wird jetzt passieren? Ich habe viel dieses Konzert gehört wegen die Bemerkungen für die Aufnahme und so. Und ich habe mich immer gut gefühlt. Irgendwie das war immer so eine gute Laune. Dann plötzlich hatte ich so eine super Laune und ja, habe mir gedacht, das passt einfach.
Aber apropos Jean-Jacques Kantorow, macht das einen Unterschied, wenn der Dirigent selbst Geiger ist? Und ich weiß nicht, er ist jetzt Mitte 70, ob er es immer noch spielt, oder zumindest hat er es ja früher alles gespielt. Er kann ihn ja auch dann ordentlich da reinreden und sagen, nee, das musst du so machen und so machen.
Ja, so manchmal macht es schon einen Riesenunterschied, genau. Wenn die Leute wissen einfach die ganzen Tricks und die kennen auch das Gefühl, wenn man das spielt einfach. Es war genauso mit Snyder zum Beispiel. Ich habe auch mit Vengerov gespielt, als er gespielt hat. Und man merkt schon, dass die wissen, wo braucht man ein bisschen mehr Zeit, wo kann man ein bisschen schneller spielen.
Aber das ist ja erstmal positiv, oder?
Ja, sehr positiv, finde ich. Und mit Kantorov, eigentlich, ich hatte Glück, weil wegen der ganzen Corona-Situation hatte der normalerweise geplante Dirigent eine Woche davor gesagt, dass er kann eigentlich nicht kommen, weil er war krank oder was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt jemanden in einer Woche finden. Erstmal ist das schwer, aber zweitens, keiner kennt das Mozart, ja? Beethoven kann jeder dirigieren, weil also, ich meine, fast jeden kennt das sehr gut, ist einfach ein so Standardwerk. Aber der Mozart kennt keiner. Und dann, ich bin gut befreundet mit Alexander Kantorov, also sein Sohn, der Tschaikowski gewonnen hat vor kurzem, also nicht so kurz, aber vor 2 Jahren jetzt. Und wir spielen viel zusammen und hab ich ihn gefragt, warte mal, hat nicht dein Vater dieses 7. Konzert aufgenommen? Dann sagt er, ja, er hat es gespielt und auch viel und so. Und dann habe ich mir gedacht, ich frage ihn einfach. Und
ja, wenn man vor, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren irgendwie Beethoven aufgenommen hat und Mozart, dann hätten sie etwa die Geige genommen und gespielt. Wie ist das heute? Muss man sich da überlegen, spielt man das auf einer modernen Geige oder auf einer alten Geige? Legt man Darmsaiten auf, nimmt man einen anderen Bogen? Was nimmt man für eine Kadenz, die übliche Joachim-Kadenz oder dann doch eine andere oder die alte mit der Pauke von Beethoven? Sind das Fragen, die Sie auch gestellt haben?
Ja, natürlich.
Wie haben Sie es aufgenommen?
Natürlich. Also ich habe, ich würde sagen, ganz langweilig einfach auf meine Geige das gespielt und mit einem so klassischen Bogen. Aber,
und auch Kunststoffseiten?
Ich glaube, auch nicht, nein. Aber ich habe, also ich glaube, dass was wichtig ist, einfach die Sprache. Ja, dass ich finde das immer sehr interessant. Ich liebe eigentlich so auch Aufführungen auf Barockinstrumenten und finde das auch den Klang einfach toll und inspirierend und so. Aber ich kann das halt nicht so gut im Moment. Und ich habe mir gedacht, das Wichtigste ist eigentlich die Sprache und einfach sich damit ein bisschen auszukennen. Und die Kadenz war schon eine fast keine Frage, insofern, dass ich einfach das Beethoven-Kadenz gespielt habe. Ich denke, die passt am besten. Und auch weil, irgendwie nicht nur, weil Beethoven es geschrieben hat, aber er hat sich wirklich Mühe gegeben. Ich meine, Fragen auch gestellt, zum Beispiel dieses zweite Thema, was am Ende des Satzes zum ersten Mal kommt. Es ist schon unglaublich, ja, dass die Solo-Geiger nicht mal einmal die zweite Thema spielt. Es wird immer von Orchester gespielt und einmal haben wir so 2 Takte, aber nie das ganze Thema. Und deswegen ist das so eine Magie, diese Stelle, wenn das am Ende kommt. Man denkt, wow, man ist einfach im Himmel. Das ist so, weil dieses Kadenz auch davor ist sehr, hat so einen sehr intensiver Charakter, fast wie ein Kampf die ganze Zeit mit diesem Paukenmotiv. Die Kadenz ist auch mit Pauke, ja. Und das finde ich auch ganz interessant, weil man hat wirklich dieses Motiv ständig im Kopf. Ja. Und die ist auch relativ lang. Und dann, wenn wir zu diesem zweiten Thema am Ende kommen, macht das so Sinn. Weil dann ist es wirklich befreiend. Und bei allen anderen Kadenzen ist es natürlich nicht so, weil man hat immer die zweite Thema drin im Kadenz normalerweise. Deswegen liebe ich dieses Beethoven-Kadenz einfach so sehr. Und für Mozart habe mir gedacht, ich würde meine eigene spielen. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere auch Jean-Frédéric Nuburger, seine französische Pianist und Komponist, der ist einfach toll und hat super Ideen. Sehr fantasievoll. Wie gesagt, ich frage ihn einfach und schaue, wie das ist und dann entscheide ich mich. Und ich habe mir gedacht, seine sind einfach besser als ich und wollte jetzt nicht irgendwie ein Ego-Thema da haben. Ich muss meine Kadenz spielen. Seine war einfach fantasievoller und er hat auch einen zweiten Satz nur mit Pizzicato-Kadenz gemacht, weil das tut die zweite Satz, fängt mit Pizzicato an. Und die Kadenz ist genauso alle Gitarre und das fand ich sehr interessant und lustig eigentlich. Das passt gut zu der Musik und ja, war interessant.
Bin ich gespannt. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht gehört. Vielleicht zum Abschluss noch, Sie, ja, weiß nicht, haben Sie noch Kontakte zu Bulgarien und auch zu bulgarischen Musik? Es gibt ja kaum bulgarische Komponisten, ja, die man kennt weithin, aber Pancho Vladigerov ist ja eigentlich ein Name, den man vielleicht kennen sollte, ja, und der auch einiges für Geige geschrieben hat.
Ja,
spielen Sie von ihm was oder werden Sie von ihm was spielen?
Ja, ich habe natürlich so seine, ich habe seine Violinkonzerte nicht gespielt und das ist ein Ziel. Also ich würde das schon machen in den nächsten Jahren, das habe ich mich entschieden. Aber ich habe zum Beispiel, der hat so ein ganz berühmtes Stück, Vardar heißt das. Das ist wahrscheinlich das berühmteste Stück, was er geschrieben hat. Und auch virtuose Stücke, die so dieses Folkmotiv haben und Folkrhythmen. Und es ist schon interessant. Eigentlich gibt es heute mehr und mehr bulgarische Komponisten, so wie zum Beispiel Georgi Arnoudov oder Marin Guleminov, der ist eigentlich schon gestorben, der hat einfach tolle Musik geschrieben auch. Aber das war ja ein bisschen, ich glaube, Bulgarien war jetzt seit langem nicht mehr, aber war so ein bisschen separat, irgendwie war ein bisschen isoliert, würde ich sagen. Das kann man einfach ein bisschen Geschichte lesen und wird man auch verstehen, warum. Aber ich glaube, das ist das Grund, warum wir eigentlich so wenig kennen. Vladigerov war halt in Deutschland und in Frankreich und hat einfach im Ausland viel geschrieben und gewohnt und deswegen kennen wir ihn. Ja. Aber es gibt schon sehr viele, Vasil Kazantsev, unglaubliche Komponist. Es gibt schon interessante Musik, einfach. Keiner hat sich auch wirklich getraut, da zu spielen, glaube ich. Ja. Und das ist halt für uns als Bulgarer eigentlich, wir müssen das machen am Anfang.
Also dann sollten Sie es den Veranstaltern anbieten.
Also ja, ich mache das jetzt. Genau. Ja. Deswegen habe ich ja heute Christoskop gespielt
für Sie. Sehr gut. Ja. Allerletzte Frage. Wenn Sie mal der Corona-Blues überkommt und so die Tristesse, gibt es bestimmte Musik, die Ihnen dann raushilft und die Ihnen Mut macht und Freude macht?
Ich glaube, ich höre jetzt in letzter Zeit viel mehr Bach zum Beispiel oder auch Beethoven. Oder also in den letzten Jahren habe ich viel mehr Zeit verbringen, neue Musik zu entdecken und Sachen, die ich nicht kenne und so. Und jetzt, seit die Pandemie angefangen hat, bin ich ein bisschen so zu irgendwie zu das Start bekommen mit Bach und Matthäus Passion, viel Mozart habe ich auch gehört, Mozart Requiem und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich so positiv ist, aber irgendwie, wir brauchen Musik, glaube ich, und das ist ja so geniale Musik, das ist ein Klischee, das zu sagen, aber es ist so und ich glaube, das brauche ich. Wir brauchen es alle.
Ja. Ja, hoffen wir, dass wir diese komische Zeit bald hinter uns haben. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch,
liebe
Petrova, und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.